Hallo und herzlich willkommen zu meinem 51. Abenteuer und dem zweiten Highlight des Jahres 2007. Ja, ich habe gerade mal in meiner Seminardatenbank zurückgeblättert, wann ich eigentlich meine erste NLP-Ausbildung begonnen habe. Und ich bin selber etwas erschrocken. Mensch, das ist ja schon 10 Jahre her. Um genau zu sein, im Frühjahr 1997 fand sich die erste Gruppe von Leuten zusammen, die mutig genug waren, bei mir ihren NLP-Practitioner zu absolvieren. Und zu vielen von damals habe ich heute noch einen ziemlich herzlichen Kontakt. Und was mich besonders freut, mittlerweile tritt sogar schon die nächste Generation an, um bei mir NLP zu lernen. So zum Beispiel dieses Jahr der Sohn eines Heidelberger Unternehmerpärchen seinen NLP-Master bei mir gemacht. Und zwar von einem Pärchen, die damals vor 10 Jahren bei mir mit dem Practitioner und NLP begonnen haben. Und ich muss euch sagen, der Junge, der übrigens 23 ist und Betriebswirtschaft studiert, hat es faustdick hinter den Ohren. So viel sprachliche Eleganz habe ich selten erlebt. Womit ich auch bei meinem Highlight Nummer 2 für dieses Jahr wäre. Unserer mittlerweile 6. Ausbildung zum zertifizierten NLP-Master. Ja, irgendwie läuft der Master ja etwas anders als eine Practitioner-Ausbildung. Obwohl ich die meisten Teilnehmer ja aus dem Practitioner kenne. Das heißt, sie haben bei mir einen Practitioner gemacht und gehen dann irgendwann in den Master. Was ist der Unterschied? Naja, erstens natürlich von den Themen her. Im Practitioner geht es noch sehr viel um exakte Formate, um Genauigkeit und weniger um Eleganz oder Freestyle. Oder wie sagt einmal ein berühmter Jazzmusiker aus New Orleans, "First you learn the rules", das wäre der Practitioner, "and then you forget them" im Master. Ja, im Practitioner liegt der Schwerpunkt eben darauf, die Regeln zu lernen. Wie funktioniert außergewöhnlich gute Kommunikation mit sich und anderen Menschen? Im Practitioner agieren die Teilnehmer auch noch viel mehr nach smarten Kommunikationstools, die sie bei sich und bei anderen Menschen anwenden können. Um nochmals das nette Bonmot von Thomas Egginger, einer meiner diesjährigen Master, zu benutzen: Selbstbewusstseinsentwicklung spielt im Practitioner da erstmal eine zweite Geige. Später dann im Master läuft es schon ein bisschen anders. Erstens natürlich, was die Lerninhalte betrifft. Ich habe mal die Themen im Curriculum durchgezählt. Im Practitioner nehmen wir sage und schreibe 12 Themen durch. Von so Sachen wie Matching, Pacing, Leading, Rapport, über Submodalitäten, Repräsentationssysteme, bis hin zu Metamodell der Sprache oder Reframing. Ja, das ist eine ganze Menge Stoff im Practitioner. Und während es im Master lediglich 4 große Themenbereiche gibt. Erstens die Arbeit mit Werten und Glaubenssätzen. Zweitens Timeline-Strategien. Drittens Metaprogramme. Und aus der verbalen Dreckkiste die Slate-of-Mouth-Pattern. Also gerade mal, wenn man es von den Themen her sieht, gerade mal ein Drittel der Practitioner-Themen. Ja, und das ist auch gut so. Denn im Master ging es auch dieses Jahr wieder mal in erster Linie um die Arbeit an einem Selbst. Selbstbewusstseinsentwicklung eben. Und was vielleicht auch nicht selbstverständlich ist, um da nochmal eine zweite Komponente reinzubringen, was den Unterschied zwischen Practitioner und Master ausmacht: Wir haben auch 2007 die Hälfte unseres Masterkurses auf einer sonnigen Mittelmeerinsel verbracht. Ah, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, der Hans-Jürgen macht sich einen schlauen Lenz und lässt sich das auch noch gut bezahlen. Ja, und wenn ihr das sagen würdet, dann würde ich das kommentieren mit einem: Jo, da habt ihr recht. Naja, leider habe ich es noch nicht ganz so weit gebracht wie der Kollege, der vor einigen Jahren einmal eine ziemlich baufällige Ruine in der Toskana gekauft hat und die Totalsanierung dieser Ruine in Form eines gruppendynamischen Seminars ausgeschrieben und durchgeführt hat. Naja, darüber kann man mal kurz schmunzeln, ob so vieler Bauernschleue, aber Spaß beiseite. Als ich 99, ja, das war im Sommer 99, bei Richard Bandler in Los Angeles war, entwickelte ich für mich die These, dass Menschen umso veränderungsbereiter sind, desto weiter sie von zu Hause weg sind. Ja, und da ich jemand bin, der Theorien gerne auch mal in der Praxis prüft, habe ich schon 2000 und 2001 die ersten beiden NLP-Sommercamps damals auf Formentera gemacht. Ja, damals haben wir morgens NLP in der Theorie und nachmittags NLP in der Praxis gemacht. Das heißt, wir sind von unserer kleinen Selbstversorger-Finca am Strand von Espoyols ein paar Meter gelaufen und dort am Strand lagen dann für uns 6 kleine Katamarane bereit. Also keine Riesenschiffe mit Kojen und so, sondern 6 kleine Sportkatamarane. Und nebenbei bemerkt, ich war damals der Einzige, der einen Segelschein hatte und die beiden Segellehrer waren auf Motorbooten unterwegs, um die Segelaspiranten im Notfall wieder einzufangen, bevor sie bei ablandigem Wind irgendwo sich aufgemacht hätten, nach Afrika zu segeln. Ja, zu gerne hätte ich da manchmal das mit dem Mikrofon eingefangen, was da an wohlgeformter Kommunikation auf den einzelnen Booten ablief. Naja, das mit dem Segeln lasse ich mittlerweile. Ganz einfach, weil es mir zu viel Zeit in Anspruch nahm. Aber die Idee mit der Insel und die Idee mit der Veränderungsbereitschaft, das hat sich mehr als bewährt. Und so waren wir also auch dieses Jahr wieder mit den angehenden Mastern, das waren, glaube ich, 12 Stück Master, klingt komisch, oder? Eine ganze Woche auf einer Selbstversorger-Finca auf Mallorca unterwegs, um uns mit so Themen wie Werten und Glaubenssätze zu beschäftigen. Und das auch sehr, sehr praktisch. Aber das kann man sich ja denken, wenn ihr euch vorstellt, dass da schon recht existenzielle Fragen auftauchten, wenn man zu 12, mit Trainern waren wir, glaube ich, 14 Leute, sich die Frage stellt, wer teilt eigentlich mit wem ein Doppelzimmer? Oder wer kauft ein und wer kocht oder spült ab? Und habe ich eigentlich schon zweimal abgespült, währenddessen ein anderer Teilnehmer vielleicht noch gar nicht abgespült hat? Naja, auf alle Fälle hatten wir dadurch täglich ein ziemlich reichhaltiges Buffet an zum Beispiel Glaubenssätze, über die eine oder der andere ihre oder seine persönliche Komfortzone definiert. Kurzum und zusammengefasst, die Kombination Mittelmeerinsel und Selbstversorgerfinger mit 12 bis 15 Leuten hatte es auch dieses Jahr wieder ziemlich in sich. Und die Prozesse, die dadurch in Gang kamen, waren absolut mastertauglich. Ach ja, ich wollte euch ja noch ein paar Worte zu den Inhalten des Masters sagen. Naja, die Begriffe Werte und Glaubenssätze, die dürften den meisten von euch bekannt sein, weil die einfach auch nicht unbedingt absolut NLP-spezifisch sind. Dennoch, man glaubt gar nicht, wie viel menschliches Verhalten sich auf diese beiden logischen Ebenen nach Robert Dills zurückführen lassen. Das Problem ist bei Werten und Glaubenssätzen, dass einem meist nicht bewusst ist, welche, zum Beispiel Wertevielfalt und damit auch verbundene, automatisch verbundene Wertekonflikte und wie viel wunderbare Glaubenssatzmolekülchen in einem ihr Wesen beziehungsweise Unwesen treiben. Ja, wenn ihr so wollt, beschäftigen wir uns runde 6 Tage im Master nur damit, herauszubekommen, welche Werte habe ich in welchen Lebenskontexten, wie groß ist der Erfüllungsgrad dieser Werte, was sind meine konkreten Evidenzkriterien für meine wichtigsten Werte, also an was mache ich konkret fest, ob dieser Wert da ist oder nicht da ist, erfüllt ist oder nicht erfüllt ist. Und inwieweit harmonieren oder disharmonieren diese Werte, meine Werte, mit meiner Umwelt? Ja, und letztendlich, was genau will ich eigentlich daran ändern? Das zum Thema Werte und Ähnliches gilt natürlich auch für unsere kleinen und großen subjektiven Wahrheiten, sprich Beliefs oder Glaubenssätze. Welche dieser meiner Beliefs unterstützen meine Ziele und welche sind eher hinderlich für das Leben, was ich eigentlich gerne leben möchte? Wir gingen auch so weit, uns mal zu fragen, welche Glaubenssätze gibt es eigentlich in Organisationen, in Unternehmen, in überhaupt Strukturen, wenn Menschen zusammenleben. Naja, ihr könnt euch vorstellen, dass die Antworten auf solche Fragen nicht eben mal auf die Schnelle zu haben sind. Und ihr würdet euch wundern, wenn ich euch erzähle, wie trickreich wir alle sind, auch unsere destruktivsten Glaubenssätze bis aufs Messer zu verteidigen. Oder wie elegant wir dabei sind, nette mentale Nebelbomben zu werfen, wenn man sich diesen Beliefs nähert, ob als Coach oder Trainer oder für einen selbst. Ja, vielleicht kommt es hier ein bisschen rüber, dass für diese Themen so richtig mein Herz schlägt und dass man für diese Themen eben auch Zeit braucht. Da muss man das eine oder andere Mal schon drüber schlafen. Ja, und nicht nur mein Herz, sondern was mich besonders freut, ist, dass es von Thomas und Susanne Eckinger dieses Jahr eine wirklich bemerkenswerte Masterarbeit zu dem Thema gibt. Dort kann man zum Beispiel nachlesen, wie man ganz praktische Wertearbeit in der Partnerschaft betreiben kann. Den Link stelle ich euch wieder in die Shownotes. Ja, und nach irgendwann 6 Tagen intensiver Wertung, Glaubenssatzarbeit, da braucht es mal irgendwann einen Break. Dann braucht es mal wieder ein neues Thema, etwas griffigeres, etwas weniger elegantes. Weniger elegant, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall irgendetwas aus einer ganz anderen NLP-Kiste. Ja, und dann gehen wir dann meistens auf die Slate of Mouth Pattern. Ups, was ist denn das? Hört sich ja irgendwie wild an. Slate of Mouth Patterns. Ja, und das ist es auch irgendwie. Diese SOMS, Slate of Mouth, SOMS, Sprachmuster sind Muster, mit denen man mittels eines einzigen Satzes die innere Statik eines Glaubenssatzes gewaltig ins Schwanken bringen kann. Das ist eine Definition von diesen Slate of Mouth Pattern. Wenn ich euch jetzt gleich ein Beispiel dazu mache, dann bitte beachtet, dass dies ein aus dem Kontext herausgelöstes Beispiel ist und nicht auf einen ganz bestimmten Menschen zugeschnitten ist, was es in der Praxis aber immer sein muss. Deshalb kann es ohne weiteres sein, dass der eine sagt, wo ist denn da jetzt der Gag? Deshalb haben wir auch bei den Slate of Mouth Patterns mindestens 14 unterschiedliche Möglichkeiten, mit so einem Sprachmuster auf einen fehlgeformten Glaubenssatz zu reagieren. Eben je nachdem, wer ihn sagt und welches Modell der Welt dahinter steckt. Ja, ihr seht schon, das ist doch dann etwas eher für Leute, die sich schon ein paar Tage mit NLP beschäftigt haben. Also, jetzt zu dem Beispiel. Jemand würde zum Beispiel zu mir sagen, Mensch, Jürgen, dieses ganze NLP ist doch eigentlich doof. Klar, könnte ich jetzt auch mit dem Metamodell der Sprache ansetzen und versuchen, seine Aussage, also das ganze NLP ist doof, ein bisschen genauer spezifizieren. Was genau meinst du mit doof? Was genau im NLP empfindest du mit doof? Und so weiter und so fort. Nur ja, das ist eine Möglichkeit. Eine andere, um die es mehr in diesem Slate of Mouth geht, ist, ich könnte zum Beispiel sagen, das, was du vor 5 Minuten gemacht hast, war genau NLP. Und lasst euch den Satz einmal auf der Zunge zergehen. Also nochmal, er meinetwegen hätte zu mir gesagt, oh, das ganze NLP ist doch richtig doof. Und ich würde sagen, hey, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das, was du vor 5 Minuten mit mir gemacht hast, war genau NLP. Und vielleicht kommt ihr ja drauf, was dieser Satz in einem anderen bewirken könnte. Ja, dieses Slate of Mouth-Muster, der Begriff leitet sich übrigens aus Slate of Hands ab. Aus diesem Idiom, aus dem englischen Idiom Slate of Hands, was so viel heißt wie Taschenspielertrick. Das sind also im Grunde recht pfiffige Möglichkeiten des Reframings. Und die gehen ursprünglich zurück auf eine Entdeckung des Mathematikers Pauli, der herausgefunden hat, unter welchen Bedingungen Menschen überhaupt bereit sind, Überzeugung anzuzweifeln oder sogar aufzugeben. Ja, das sind so etwas fortgeschrittenere Sprachmuster im NLP. Also ihr seht, ein richtiges Eldorado für all diejenigen, die Spaß an Sprache haben. Gut, jetzt könnte ich natürlich noch unendlich weiter erzählen, was sich in dem Master noch alles so bewegt hat. Aber kurzum, dieser diesjährige und 6. Masterkurs war ein runder Erfolg und ich bin auch ziemlich stolz auf die 7 Teilnehmer, die sich zum Testing angemeldet hatten und alle durch die Bank mit Bravour bestanden haben. Soweit zum diesjährigen Masterkurs und meinem zweiten Highlight dieses Jahres 2007. Und in 2, 3 Tagen gibt es, denke ich, noch ein drittes Highlight. Und bis dahin sage ich euch Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen. I already said that twice before, yeah. I already said that twice before. I already said that twice before. I already said that twice before.